Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Das ist eine lebensverändernde Sache, das muss man wissen. Das geht auch nie wieder weg. Bisher, also man kann sagen, heute, Stand heute, 2021, Diabetes ist nicht heilbar.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Kinder mit Diabetes. Diese Folge, Vitor, ist ein Wunsch von dir gewesen. Letzte Folge haben wir viele, viele Themen hingelegt und das hast du dir rausgepickt. Du würdest ganz gerne darüber sprechen. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, Vitor. Derzeit leben etwa 373.000 Menschen in Deutschland mit einem Typ 1 Diabetes. Das sind etwa 0,4% der deutschen Gesamtbevölkerung. Und jetzt kommen wir auf unser Thema. Rund 32.000 davon sind Kinder und Jugendliche. Jährlich erkranken ungefähr 3.100 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren an dem Typ 1 Diabetes. Du hast es letztes Mal schon gesagt, Vitor. Jedes Mal, wenn man Diabetes hört, denkt man, ja, das sind alte Menschen, das kommt, das ist eine Zuckerkrankheit, das kann eigentlich gar nicht die Jungen treffen. Ja, jetzt wissen wir es. Die Statistiken haben gerade die Wahrheit gesprochen. Nein, es kann auch Jugendliche bzw. Kinder von 0 bis 17 Jahren treffen. Jetzt klär uns erstmal auf. Es gibt Typ 1 und Typ 2. Was ist jetzt hier für uns relevant? Wir haben gerade schon im Intro gehört, Typ 1, das ist der Typ, der am meisten dann eben die Kinder belagert. Aber wo sind überhaupt die Unterschiede?
Das ist genau das, was du sagst, ne? Beim Zucker, da denkt jeder an die Oma. Und aber der Typ, da unterscheidet man zwischen den Typ 1 und Typ 2. Ne? Diabetes mellitus bedeutet ja eigentlich süßlicher, also mellitus. Mel ist ja auf Lateinisch der Honig. Und Diabetes ist einfach die... Also der süßliche Urin, muss man schon sagen, ne? So, das ist die Übersetzung. Und süßlicher Urin, weil früher hat der Arzt tatsächlich den Finger, also ganz, ganz früher, den Finger in den Urin gesteckt, des Patienten, und hat an dem geleckt. Und der schmeckt wirklich von Diabetikern, wenn die nicht eingestellt sind und die haben einen starken Diabetes, dann schmeckt der wirklich sehr, sehr süß, weil der ganze Zucker aus dem Körper in diesem Urin drin ist. Und da hat man dann gesehen, dass es aber unterschiedliche Arten gibt. Es gibt noch viel mehr Unterarten, aber man teilt das grob ein in Typ 1 und Typ 2. Den häufigsten, den wir alle kennen, ist die Oma, die nicht mehr aufpassen muss, die am Wochenende nicht mehr den Kuchen essen darf oder ein bisschen aufpassen muss. Und das ist der Typ 2 Diabetes. Man sagt da auch, dass das ein Hyperinsulinismus ist. Das bedeutet, die Eltern, Patienten haben einfach sehr viel Insulin, weil es kommt, also ich sag mal, ganz grob beim Typ 2 Diabetes, man isst ganz viel Zucker, die Leute sind meistens übergewichtig und dadurch, dass der Körper dauernd Zucker da im Blut drinne hat, stumpft er ein bisschen ab. Das heißt, die Rezeptoren, die für diesen Zucker zuständig sind, damit er in die Zelle aufgenommen wird, die werden weniger und dadurch schwirrt halt auch der Zucker halt darum. Aber die Bauchspeicheldrüse feuert die ganze Zeit. Die denkt die ganze Zeit, boah, da ist so viel Zucker rein mit Insulin, weil Insulin ist nämlich der Schlüssel, um Zucker in die Zelle reinzubekommen. Und deswegen ist bei diesen übergewichtigen Personen eigentlich ist genau das Gegenteil als vom Typ 2. vom Typ 1, Entschuldigung, nämlich da ist ganz viel Insulin da. Den Zucker, der nicht weg kann, weil die Rezeptoren weg sind, weil die einfach abgestumpft sind, weil man lange, lange wirklich schlecht sich ernährt hat. Beim Typ 1 Diabetes ist es komplett anders. Das ist eine Autoimmunerkrankung, hat wirklich gar nichts mit dem Typ 2 zu tun. Das ist ein ganz anderer Mechanismus. Das ist, wie gesagt, eine Autoimmunerkrankung. Die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse dafür zuständig sind, die das Insulin produzieren, die gehen kaputt, weil der Körper durch eine Fehlfunktion, bei Autoimmunerkrankungen ist das ja so, sich selbst angreift und diese Zellen zerstört. Das heißt, diese Patienten haben gar kein Insulin. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, Insulin ist der Schlüssel, wenn ich was esse. Dann kommt Zucker, wird das verstoffwechselt, der Zucker kommt ins Blut und Zucker, Kohlenhydrate, brauchen die Zellen, damit sie funktionieren. Und das Insulin, das wird von der Bauchspeicheldrüse produziert, ist der Schlüssel, um das in die Zellen reinzubekommen. Ohne Insulin schwirrt das nur vor der Zelle rum und kommt nicht in die Zelle rein. Und bei diesem Typ 1 Diabetes ist es aber so, dass durch die Autoimmunerkrankung diese Zellen zerstört werden, die das Insulin produzieren, und dann schwirrt ganz viel Zucker herum, wenn die Leute Zucker essen, aber der Körper kann damit nichts anfangen und dann kommt es zu starken Symptomen, die wir später nochmal besprechen werden. Das heißt, Typ 1 und Typ 2 vollkommen unterschiedlich und auch von der Altersstruktur, wie du gesagt hast. Typ 1 ganz häufig bis zum 20. Lebensjahr und Typ 2 eher die ältere Personen ab dem 40. Lebensjahr, dazu gehöre ich jetzt auch bald, ältere, aber vor allem je älter, desto mehr, aber da muss ich auch den Finger heben, ich sehe immer mehr Kinder in der Praxis, die übergewichtig sind, die mit 6, 7, wo ich schon sage, Leute, ich habe eine Macht, und das sage ich euch, und meine Macht, ich kann in die Zukunft gucken und ich kann sehen, dass wir hier auf irgendwas zusteuern, nämlich auf einen Diabetes Typ 2, und das kann ich schon mit 6 und 7 sagen, wenn die deutlich übergewichtig sind, diese Kinder, dann wird das schwierig, diese Kinder, weil das ist ja nicht nur das Kind ist übergewichtig, meistens die ganze Familie, diese Strukturen kann man nicht durchbrechen. Und dann habe ich 16-, 17-jährige Mädchen und Jungs, die schon einen Typ 2 Diabetes haben. Das muss man sich reinziehen. Ne? Das sind nicht die 40, 50, nicht die 80-jährige Oma, sondern 16, 17 schon ein Typ 2. Also kann man das gar nicht mehr so scharf abgrenzen, aber grundsätzlich Typ 1 von Geburt an bis zum 20. Lebensjahr die junge Generation und Typ 2 die einfach meistens ein starkes Übergewicht haben.
Du hast es jetzt fast schon beantwortet, woher es kommt, aber warum ist denn dieses Krankheitsbild gerade so auf dem Vormarsch? Weil in Vorbereitung auf diese Folge war ich erschrocken, wie viel neue Statistiken es genau zu dem Thema Kinder gibt, weil es jetzt erst erforscht wird, weil es jetzt erst präsent ist. Warum ist das Krankheitsbild auf dem Vormarsch, Vitor? Warum?
Also, wenn man sich die Datenlage anguckt, wird klar, also Autoimmunerkrankungen sind immer, egal ob jetzt Diabetes, Hashimoto, Zöliakie, das sind alles Autoimmunerkrankungen, sind immer multifaktoriell. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist genau das, sondern natürlich hat der Körper irgendwann eine Fehlfunktion erlitten. Das heißt, er produziert Antikörper, das macht er ja die ganze Zeit, wenn man einen Infekt hat, einen banalen Virusinfekt, eine Bakterie, egal, eine Erkältung, produziert er ja dauernd Antikörper. Und zufälligerweise passt dieses Antikörper, ist ja auch bei Rheuma, haben wir auch drüber geredet, passt dieser Antikörper, der eigentlich für das Virus gedacht hat, auch zufällig auf meine Beta-Zellen. Das sind die Zellen, die das Insulin produzieren. Mhm. Und die werden dann zerstört. Das heißt, das ist das Problem. Und es ist aber, wie gesagt, multifaktoriell. Es gibt bestimmte virale Erkrankungen, wo man glaubt, das könnte ein Faktor sein. Veranlagungen gibt es in der Familie, ist die Mama oder der Papa dann erkrankt, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko oder ein Geschwisterkind. Also viele Sachen, die miteinander da zusammenspielen, und ich glaube, dass es nicht häufiger ist, sondern eher einfach häufiger erforscht wird. Also, dass man jetzt viel mehr, weil man gemerkt hat, ne, gerade dieses Krankheitsbild des Typ 1 Diabetes kann, wenn das nicht richtig erkannt wird, ja wirklich übel ausgehen, dass man da versucht, so viel wie möglich zu forschen, dass man das so früh wie möglich erkennt, und deswegen gibt es so viele Statistiken für Kinder und deswegen gibt es halt einfach auch viel mehr, die man zum Glück früh erkennt.
Mythosfrage an dem Punkt, wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen selber reflektiere, muss ich Oma und den Nachbarn gerade jetzt zur Weihnachtszeit oder zu festlicheren Tagen immer die Süßigkeiten aus der Hand schlagen? Bedeutet also, wer viel Süßes isst, erkrankt auch eher an Diabetes. Kann man das so stehen lassen?
Manchmal kommen die Patienten, Eltern zu mir in die Praxis und sagen zu einem 4-5-jährigen Kind, über ein 4-5-jähriges Kind sagen, ich glaube, ich würde gerne einmal einen Zuckertest machen, weil der isst so viel Zucker. Ich glaube, ich habe Angst, dass der Diabetes hat. Mhm. Und das schwingt ja auch mit. Dann, da werden viele Sachen miteinander verwechselt, die vollkommen falsch sind. Ne? Wenn ich viel Zucker esse, dann kriege ich kein Typ 1 Diabetes. Den ich als Kind bekomme mit 5-6 Jahren, wo ich lebensgefährlich diese Autoimmunerkrankung, weil Autoimmun entsteht durch Antikörper, nicht weil ich jetzt Zucker gegessen habe. Aber, und das verwechseln die Eltern, ne? Die denken dann an den Zucker von der Oma, die hat ja auch immer so viel Süßes gegessen, ja. Jetzt hat die ihren Zucker. Und jetzt, mein Kind isst ja auch dauernd Zucker, ist ja wichtig, es gibt ja Kinder, die sind zuckerfanatisch und deswegen hat der bestimmt auch einen Zucker. Nein. Stimmt nicht. Also natürlich wird man, wenn man viel Zucker isst, dann irgendwann übergewichtig und ich kann dir prophezeien, dass der 7-Jährige oder 8-Jährige, wenn er so weitermacht, irgendwann dann vielleicht mit 20, 21 schon seinen Diabetes Typ 2, also der, den die Übergewichtigen haben, dass die den eher haben. Wobei man sagen muss, nicht jeder ist immer stark übergewichtig, aber das spielt immer meistens eine Rolle. Das heißt, viel Süßes, nein, führt nicht zum Typ 1 Diabetes, aber später auf jeden Fall zum Typ 2.
Der Weg wird im Zucker geebnet zum Diabetes Typ 2.
Genau, so ist das, ne? Weil, wie gesagt, der Körper stumpft ab. Wenn dauernd Zucker da ist, sagen die Zellen irgendwann, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, hier schon wieder Zucker reinzuschieben. Was sollen wir mit dem ganzen Zucker? Dann stumpfen die Türen ab. Das heißt, es gibt da nicht ein oder zwei Rezeptoren, sondern oder 10 Rezeptoren, sondern an der Zelle werden die Rezeptoren zurückgedrängt. Das heißt, die werden zurückgebaut, weil die Zelle sagt, ey, nicht 10 auf einmal, lieber nur einer nacheinander. Das heißt, der Zucker schwirrt aber trotzdem rum, weil der Körper hat ja dann immer mehr Insulin und sagt, wir müssen das da reinkriegen. Und deswegen macht der Zucker diese Down-Regulation der Rezeptoren und führt dann tatsächlich zu diesem Zucker, der zu viel ist.
Du hast es vorhin irgendwann mal gesagt, es gibt verschiedene Anzeichen, die man deuten kann, bedeutet also nicht, dass das Kind zwangsläufig übergewichtig sein muss, dass man dann eins und eins zusammenzieht und sagt, das könnte Diabetes sein. Also das ist damit nicht bedingt, das hast du ja gerade schon gesagt. Aber was sind denn jetzt Anzeichen, wenn ich jetzt so einen Hering habe als Kind, was dennoch viel Zucker isst oder Diabetes vielleicht hat? Anzeichen, Vitor, was sind die
also,
Anzeichen?
Die klassischen Anzeichen sind eigentlich übermäßiges Trinken. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Kind, der ist irgendwie 6, 7 Jahre oder egal wie alt und der war vorher, und das ist ganz wichtig, weil viele kommen und sagen, mein Kind trinkt so viel, der trinkt 2 Liter Wasser am Tag, was nicht viel ist, aber der trinkt 2 Liter Wasser am Tag und dann frage ich, ja seit wann denn? Ja schon immer, seit der klein ist. Also den Diabetes habe ich nicht seit 300 Jahren oder den habe ich nicht 10 Jahre oder auch nicht 5 Jahre. Also ein Typ 1 Diabetes wird konsequent innerhalb von kürzester Zeit, wir reden hier von Wochen, deutlich schlechter. Wirklich Wochen. Wir reden hier nicht von, mein Kind hat jetzt ein halbes Jahr lang irgendwie immer mal Durst oder so, sondern das Kind hat plötzlich wirklich massiven Durst. Mhm. Warum? Weil der Körper, da schwirrt ja ganz viel Zucker im Blut rum, dadurch, dass das Insulin ja fehlt, ne, die Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr. Sagt der Körper, okay, ich krieg den Zucker nicht in die Zellen rein. Das heißt, wir müssen den wegkriegen, also rausspülen über die Niere. Und deswegen wird dieser Zucker, es gibt eine Glukoseschwelle in der Niere, wird der Zucker über die Niere rausgeschieden. Ne? Wir denken dran, wie ich gesagt habe, der Arzt hat früher den Urin probiert, um zu gucken, ob er den Zucker hatte.
Ja, ganz und kurz deswegen, gefragt, hast du es auch schon mal? Musstest du das auch damals im Studium probieren?
Nein. Gut. Nein, es reichte mir die Herleitung. Gut. Dafür gibt es heutzutage was Schönes, nämlich Glukosesticks. Ne? Also es gibt ja den Urinstick, den wir dann in den Urin halten.
Sei
das
froh.
Ist immer der erste. Ne? Wie bitte?
Sei froh.
Ja, zum Glück, genau. Ne? Also das ist halt zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, ne, da kann man schauen. Ein Diabetiker, also es gibt fast keine Diabetiker, die jetzt noch nicht wissen, dass sie Diabetiker Typ 1 haben, die einen normalen Urin haben. Deswegen ist so, wenn ich einmal einen U-Stick mache und ich sehe, da ist keine Glukose drin, dann kann ja dieses Kind gar nicht so viel Zucker im Blut gehabt haben jemals, dass es irgendwie, oder jetzt akut, dass es jetzt über die Niere austritt. Ne? Das ist immer ein guter Hinweis, aber und deswegen sage ich, ne, die Niere versucht das auszuschwemmen. Dadurch, dass die Niere das dann rausschwemmt, und da geht ja Urin und Flüssigkeit mit, fehlt dem Kind plötzlich. Das ist, als hätte das Kind sau viel Salziges gegessen. Ne? Da versucht der Körper das ja auch rauszuschwemmen und das passiert mit dem Zucker auch. Und ganz häufig, natürlich, wer viel trinkt, ne, der hat auch häufiges Wasser lassen, also die gehen häufiger auf Toilette, aber nicht nur, weil die viel trinken, sondern weil dieser Zucker, der über die Niere ausgeschwemmt wird, immer noch mal Wasser mitnimmt. Ne? Das Glukose raustreten, zieht immer mit Wasser aus dem Körper. Das heißt, zusätzlich zu dem, was das Kind trinkt und sowieso rausspült, geht noch mehr Wasser raus. Das heißt, manchmal kommen die Eltern und sagen, mein Junge, der ist irgendwie 8 Jahre alt und der ist seitdem er 5 ist trocken und jetzt macht er sich tagsüber in die Hose oder der macht nachts plötzlich wieder in die Hose. Also wenn Kinder wirklich mehrere Jahre trocken waren, Tag und Nacht, ja, wir reden jetzt nicht von denen, die nur tagsüber waren und nachts ab und zu mal einen Pipi-Unfall, sondern wirklich gar nicht mehr ein Thema waren, über 2-3 Jahre und auf einmal sagen die Eltern mir, der hat jetzt mehrmals in der Nacht hintereinander, macht der jetzt immer nachts ins Bett. Das muss ein Alarmzeichen sein. Das ist immer ein Alarmzeichen, dass man sagt, was ist hier los? Warum pinkelt der plötzlich? Da muss als erstes ein Urinstick und geguckt werden, ob da Glukose drin ist, weil das sind ganz typische Symptome. Schleichend kommt dann noch so Sachen wie der Gewichtsverlust, ne? Die Kinder, die haben dann, weil der natürlich also man muss sich überlegen, da ist ja kein Zucker, also der Zucker schwirrt da ja rum, aber er kommt ja nicht in die Zellen rein. Das heißt, der Körper denkt, Alter, der fastet, da kommt ja gar nichts an. Obwohl das Kind isst und isst und isst, kommt ja gar nichts in den Zellen an. Das heißt, die Zellen signalisieren dem Körper immer wieder, hey, wo bleibt denn hier unser Zucker? Und das Kind isst und der Zucker im Blut steigt immer mehr an. Was macht unser Körper, wenn wir fasten, weißt du's?
Der entschlackt die Giftstoffe raus.
Genau, aber was macht der, wenn er an die Reserven muss, an welche wollen wir? Wir manchmal wollen das sogar.
An die Fettreserven natürlich.
Genau, so ist das, ne? Also der Körper will ja immer Zucker irgendwie konstant halten in unserem Körper. Das ist ein großes Maß aller Dinge. Und dann gibt es verschiedene Reserven. Es gibt die Leber, die hat ganz viel Zucker, ne? Wenn ich anfange zu rennen, da kommt erstmal der ganze Zucker aus den Muskeln und überall kommt das raus, weil das muss ja dann wieder in die Muskeln, also Entschuldigung, es kommt aus der Leber raus. Das ist so der schnelle Speicher, der geleert wird. Und wenn dann irgendwann dieser Speicher, der schnelle Zucker fertig ist, dann geht es ans Fett. Über die Fettverbrennung, sage ich mal, kann auch Zucker am Ende entstehen. Und deswegen werden diese Kinder, wenn das ein bisschen länger geht, können die sehr schnell abnehmen an Gewicht, wo man sagt, irgendwie ist was komisch. Ne? Der trinkt so viel und jetzt nimmt er immer, ich sehe, der sieht so hager aus, weil die ganzen Fettreserven werden dann vom Kind, ne, die sind ja eh nicht dick, Kinder meistens in dem Alter, und dann werden die Fettreserven auch noch angegriffen, weil der Körper denkt ja, ey, da kommt ja gar nichts an, jetzt müssen wir mal hier Fett verbrennen. Mhm. Und da entsteht jetzt nämlich, das ist eigentlich total geil, diese ganzen Herleitungen, weil man kann sich das dann alles gut erklären. Ne? Ich habe ja gesagt, Fettverbrennung. Und bei Fettverbrennung gibt es eine Sache, die automatisch anfällt. Und das sind Ketone. Ketone sind Abfallstoffe der Fettverbrennung, ne? Da wird dann Zucker frei, juhu, und Keton, pinkel ich dann aus. Keton, wenn das aber übermäßig oder auch Aceton, ist ein anderer Begriff, aber medizinisch ist es eigentlich Keton, führt im Blut, wenn die Leute das haben, zu viel im Körper anreichert, weil es so plötzlich so viel ankommt, führt dazu, dass die Kinder riechen wie Aceton. Und Aceton kennt man vielleicht vom Frühjahr, es gibt jetzt alles acetonfrei, aber früher vom Nagellack entfernen. Ja. Oder wie so ein ganz frischer grüner Apfel. Es gibt, also wenn ein Apfel so richtig grün ist und frisch ist, dann riecht er manchmal auch so nach Aceton. Und das ist aber so, also nicht jeder Mensch kann Aceton riechen. Es gibt nur einige Menschen, die Aceton riechen können. Aber das ist was ganz Klassisches, ne? Weil dann plötzlich durch dieses sauer werden des Blutes, durch diese Fettverbrennung, entsteht das Keton oder Aceton und dann riechen die richtig Acetonem und das ist dieser ganz typische Geruch. Wenn es gibt bei mir, ich weiß noch, als ich Assistenzarzt war, dann gab es ja immer, es gibt ja immer wieder Kinder, die dann aufgenommen werden, weil sie dann die erste Dekompensation haben und dann zum ersten Mal der Diabetes auftaucht. Und da gab es immer die Schwester Ute war die immer Aceton, wenn sie vorne die Tür reingekommen ist, hat sie schon gewusst, in Zimmer 3 sitzt ein Diabetiker. Ich musste nie ein Blut abnehmen, also natürlich haben wir es gemacht, aber wenn die das gesagt hat, dann war das klar, weil die dampfen das über die Atemluft aus und dann war klar, der hat einen Diabetes. Und das war auch immer so, weil die hat das wirklich stark gerochen, die konnte das richtig gut erkennen.
Siehst du, der Geschmack und der Geruchssinn, der sollte doch bei jedem Arzt ausgeprägt sein. Im Falle, dass mal die medizinischen Mittel oder Hilfsmittel ausfallen.
Ja, ja. Also vielleicht ohne geht's auch.
Noch mal, genau. Ja. Die anderen beiden Varianten. Jetzt haben wir das ja echt ganz schön schon zusammengefasst. Du hast einmal erklärt, Typ 1, Typ 2 haben wir safe. Dann hast du das Krankheitsbild beschrieben, das ist jetzt häufiger auftaucht. Dann haben wir die Mythosfrage einmal geklärt. Wer viel Süßes isst, wird nicht zwangsläufig an Diabetes krank, aber ebnet nun mal eben einen Weg dorthin. Die Anzeichen hast du auch einmal skizziert. Die Symptome, ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Die Symptome, starker Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust, Müdigkeit und Schwäche und Aceton, was du gerade gesagt hast, also riechender Geruch aus dem Mund heraus nach Aceton. Was ist denn, wenn das jetzt alles aufeinander trifft und wir Eltern haben, die gerade zuhören und jetzt überlegen, okay, das passt jetzt, wie geht's denn überhaupt weiter? Therapie von Diabetes Typ 1.
Also erstmal muss es diagnostiziert werden, das heißt, man muss einmal zum Arzt gehen.
Ja, und das ist klar.
Da wartet man jetzt nicht oder so, sondern also wenn der Verdacht besteht, da geht man zum Arzt und der macht einmal, also das ist, ich glaube, es gibt nichts Günstigeres im Medizinischen als einmal den Urin sticksen und wenn der Glucose hat, dann wird nochmal der Finger gestickst, kennt man ja vom Blutzuckermessen einfach und dann hat man eigentlich schon seine zwei Werte, die man braucht. Wenn die unauffällig sind, dann kann man kein Diabetes haben. Es gibt ganz seltene komische Diabetesfälle, aber sonst wirklich im Groben kann man dann kein Diabetes haben und dann ist das ausgeschlossen. Dann sollte man aber trotzdem gucken, warum das Kind diese Symptome hat. Aber ein Diabetes ist dann damit erstmal aus, also ein Diabetes mellitus, gibt ja verschiedene, es gibt andere Diabetesarten. Deswegen ist das Einfachste und das Gängigste und das, wie gesagt, das mache ich auch in der Praxis, wenn die Eltern kommen, damit die beruhigt sind, selbst wenn ich weiß, da ist nichts, dann wird einmal ein Urin gemacht, da kann man sagen, da ist kein Glucose drin, der Blutzucker war in Ordnung, sie können sich entspannen, dann ist alles gut. Das ist die Diagnose. Therapie, was braucht der Körper, was fehlt dem Körper? Insulin, das ist ja nicht mehr da. Das heißt, das Kind oder die Person braucht Insulin von außen. Das wird der Person dann zugeführt. Und da gibt es heute, also ich sag dir mal eins, als ich angefangen habe mit Medizin, das war 2009, da habe ich meine Approbation gehabt. Mein Gott, ist das lange her. Auf jeden Fall.
Ach, so viel zum Thema 40, was du vorhin
hast. Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich bin keine 40, 39. Auf jeden Fall.
Aber im 40. Lebensjahr.
Ja, so ist das. Auf jeden Fall war es da so, dass wenn man Diabetiker war, dann als Kind vor allem, da war das so, dass so wie es heute auch noch ganz häufig gemacht wird, man hat einen Pen, da ist das Insulin drinne und man muss dann halt immer, es gibt ein Insulin, was man so über den ganzen Tag gibt, was so im Hintergrund immer ein bisschen schwabert und dann immer zum Essen muss man gucken, ne? Also das Einzige, was den Zucker hochtreibt, ist ja Kohlenhydrate. Das heißt, man schaut, wie viel Kohlenhydrate hat das Essen ungefähr. Das muss man lernen über verschiedene Aufenthalte in bestimmten speziellen Einrichtungen. Und dann muss ich mir das dann zuführen. Und dann war ich auf einer Fortbildung, es war dann so aus Amerika und dann kam das gerade so nach Deutschland, die Pumpentherapie. Ne, dann hieß es, man muss nicht jedes Mal irgendwie sich spritzen und sowas, sondern man kann dann so eine Pumpe, das ist dann so groß wie so ein kleines Smartphone, das hat man dann hier am Gürtel und das wird dann mit so einem Schlörchen dann direkt unter die Haut gelegt. Dann hast du da so wie so ein Depot und das bleibt dann 2-3 Tage da und dann musst du das halt nicht dauernd wechseln. Ne, so und jedes Mal bei jedem Essen spritzen, sondern du kannst es dann über eine Fernbedienung, kannst du das dann, natürlich musst du es berechnen, aber du kannst es dann halt abgeben. Und das war damals so, wow, das war krass und das konnte, und das musste man auch 1000 Gutachten schreiben, damit die Krankenkasse das irgendwie genehmigt und nur bei ganz bestimmten Kindern. Und das ist zum Glück heute Standard. Standard ist heute, dass man eine Insulinpumpe bekommt mit Insulin, sodass permanent, so wie in unserem Körper ja auch andauernd Insulin abgegeben wird, weil man hat gesehen, dass natürlich gibt es auch andere, die mit der Pumpe nicht zurechtkommen oder man muss das alte System trotzdem können, ne? Das Spritzsystem muss man können, weil falls die Pumpe kaputt geht oder sonst irgendwas, aber heutzutage ist zum Glück der Standard, diese Therapie. Und wenn jetzt, weil du deine Frage war ja, was passiert dann, wenn der Arzt den Verdacht hat, dann muss das Kind eingewiesen werden und wird dann im Krankenhaus dann geschult. Ne? Dann wird erstmal den Eltern erklärt, was wir jetzt so erklärt haben. Was macht Insulin? Warum? Was fehlt da? Was passiert mit dem Körper? Ne? Und dann, wie kann ich das beheben mit dem Insulin? Wie berechne ich das? Also das muss dann alles ganz genau erklärt werden und das geht manchmal 2-3 Wochen, bis man so einigermaßen ein bisschen, dann übt man auf Station, das Essen zu berechnen. Also ne, man muss dann, das ist eine lebensverändernde Sache, das muss man wissen. Das geht auch nie wieder weg. Mhm. Bisher, also man kann sagen, heute, Stand heute, 2021, Diabetes ist nicht, Typ 1 ist nicht heilbar. Ist nicht heilbar. Wenn ich es einmal habe, gibt es ganz am Anfang, wenn es gerade anfängt, nochmal eine Phase, wo es ein Ticken besser wird. Man nennt das die Honeymoon-Phase. Aber danach, das ist das letzte Aufbäumen der Zellen und dann sind sie kaputt und dann ist vorbei. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil so viel Geld dahinter steckt und so viele Leute weltweit da erkrankt sind, dass wir, weil wir sind schon sehr nah an einer künstlichen Bauchspeicheldrüse mit diesen, heute gibt es ja die Sensoren, manchmal sieht man ja auch Sportler, die haben so einen Zuckersensor, der misst automatisch den Zucker. Ich muss mir gar nicht mehr so auf den Finger pieksen. Der misst das automatisch und zeigt mir das an. Und dann habe ich meine Pumpe, die automatisch mit dem Zuckersensor misst. Also das sind so Hightech-Dinger, die, wenn ich überlege, 2019, da war ich froh, wenn ich irgendwie einmal drücken konnte, damit der was abgibt. Und heutzutage ist das alles so closed loop, nennt man das. Ist das, glaube ich, das in, lass mal 25 Jahre, das ist medizinisch wirklich Riesenschritte, dass da schon irgendwie Systeme gibt, dass man gar nichts mehr machen muss.
Dann hoffe ich, dass in 25 Jahren diese Folge total veraltet sein wird.
Ja, wird sie. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil wenn ich überlege, heute ist 2021 und 2009 war das nicht Standard und heute ist so, es gibt auch Babys, die das schon haben und da wird das sofort gemacht und das ist so elegant und so gut, dass, ne, Diabetes macht ja, wenn man den nicht gut behandelt, macht ja ganz viele Organe, Gefäße kaputt und sowas. Und man weiß einfach, durch dieses permanente, gute, eingestellte, kann man die Folgeschäden so drastisch minimieren. Ich glaube, da kommen wir noch sehr weit.
Ja, das ist schon mal sehr viel Hoffnung, die du da preisgibst.
Ja.
Du hast jetzt super oft das Wort Insulin benutzt. Was ist das denn genau? Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen, ich habe so ein paar Eckdaten, aber du kannst es sicherlich besser erklären als ich.
Also, es wird eklig.
Ja, dann mach mal.
Es wird eklig und bis vor kurzem war es noch eklig, aber zum Glück jetzt nicht mehr so eklig. Also es ist so, dass Insulin ist ein Hormon und das Hormon wird von den Zellen, von bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, was so zwischen Magen und Darm irgendwo dazwischen liegt und Leber. Und da die Zellen, die Bauchspeicheldrüse macht den Saft, damit unser Essen verdaut werden kann, aber auch, wie gesagt, dieses Insulin, es gab, ich glaube, es gab einen Deutschen und dann gab es auch Kanadier, die das gleichzeitig, aber ich glaube, die Kanadier sagen, die waren die Ersten und die Deutschen sagen, die waren die Ersten, aber irgendeiner hat es dann rausgefunden, dass es dieses Insulin gibt und dass es halt auch in dieser Bauchspeicheldrüse, weil das muss man ja, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass es dieses Hormon gibt und was das dann macht. Und dann hat man rausgefunden, das hat beim Zucker, spielt das eine Rolle und man hat dann ganz schnell gemerkt, also in den 1920er Jahren hat man dann gemerkt, dass wie gesagt, dass mit dem Zucker eine Rolle spielt und man hat dann die ersten Insuline waren von Rinder, also Rinder und Schweinen, da hat man die Bauchspeicheldrüsen genommen, hat die zermörsert und dann geguckt und das dann extrahiert und dann, also ich kann dir sagen, ich wohne sage ich nicht. Also ich wohne in einer deutschen Stadt, in der das erste, kann man jetzt gucken, also in Frankfurt ist es so, dass gab es früher die Höchst AG und das waren die ersten, die damals in den 1950er oder 60ern dann das zum ersten Mal produziert haben. Und es gab immer einen Schlachthof da in der Nähe, also von diesem Industriepark. Da hat man dann immer gesehen, wie die ganzen Schweine und Rinderhälften dort reingebracht wurden, weil die dort verarbeitet wurden. Also das war dann ganz eng verknüpft. Weil das durfte ja, musste natürlich auch frisch sein, das durfte nicht irgendwie Ewigkeiten transportiert sein. Das heißt, das war ganz häufig der Schlachthof direkt in der Nähe. damit dieses Hormon produziert worden ist. Heutzutage gibt das eine elegantere Methode zum Glück. Ja? Also man nimmt ein Bakterium und das ist wirklich einfach so geile Medizin. Ne? Da kommt einmal auf die Idee und nimmt ein normales Bakterium und sagt, also man guckt sich das Insulin an, dieses Hormon, hat das dann durch PCR, wir kennen alle PCR jetzt, rausgefunden, wie der Code von diesem Insulin ist. Mhm. Und diesen Code, diesen Basencode, den hat man dann genommen und hat dann einer kleinen, harmlosen, liebevollen Bakterie, die nichts anderes macht, außer einfach in ihrer Agarplatte darum zu schwimmen, hat der das dann dort reingelegt in ihr Erbgut und die macht dann nichts anderes, außer den ganzen Tag Insulin zu produzieren. Die pupst die ganze Zeit Insulin, weil sie denkt natürlich, sie produziert so irgendwas für sich. Nein, sie produziert das Insulin, was man der da reingesteckt hat in ihr eigenes Genom und dadurch wird heutzutage Insulin gentechnisch einfach durch diese Darmbakterien, die total entspannt sind, die produzieren den ganzen Tag nichts anderes außer Insulin.
Dann hast du es super erklärt. Puh, Rinder und Co., Schlachter um die Ecke.
Ja, das war tatsächlich auch für viele, also das ist jetzt doof an, aber für viele, es war lange für Moslems, die ja mit Schweinen nichts am Hut haben können und so, ne, religiös bedingt, war das, gab es dann auch wirklich manchmal Probleme, weil die dürfen ja, solange es eine Alternative gibt, sage ich mal, die Rinder, die schweinefrei ist, sollten sie das nicht nehmen und eine Zeit lang war das aber immer gemischt und deswegen war das manchmal da tatsächlich ein Problem.
Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, was ändert sich denn jetzt für unsere Eltern, also für mich, für dich, wenn wir davon betroffen sind und vor allem für die Kinder?
Es ist ein Lebenseinschnitt, der seinesgleichen sucht, weil es ist wirklich so, wie du bisher gelebt hast, kannst du nicht mehr leben. Es geht nicht mehr. Das Problem ist halt am Anfang, dass nicht nur diese neue Diagnose dazu kommt und diese komplett neue Lebensweise, dass man alles berechnen muss. Man darf nicht eben mal schnell sich einen Riegel reinpfeifen nebenher. Also bei Kindern vor allem, ne? Man muss dann aufpassen, was essen die? Essen die wirklich alles, was sie gegessen, was man ausgerechnet hat? Heutzutage mit den Pumpen geht das besser, aber du musst überlegen, was für ein Dilemma für diese Eltern. Sie haben dort Nudeln hingelegt und ein bisschen Gemüse und sonst irgendwas, haben das berechnet, müssen das vor dem Essen oder kurz vor dem Essen spritzen dem Kind und dann isst das Kind nur die Hälfte. Das heißt, wir kennen alle unsere Kinder, ne? Ein Vierjähriger, der sagt plötzlich mittendrin, ich habe keinen Hunger mehr oder schmeckt mir nicht. Und dann hast du ein Problem, du hast zu viel Insulin gespritzt für das, was das Kind gegessen hat. Das heißt, der Insulinspiegel, der Blutzucker wird runtergedrückt von dem Insulin, was du ja zu viel gespritzt hast. Das Kind, man muss immer gucken, dass der Blutzucker gut tariert ist. Ne? Die können in den Überzucker gehen, dann werden sie komatös, können auf Intensivstationen landen. Sie können in den Unterzucker landen, sie können komatös werden, auch dort krampfen und auf Intensivstationen landen. Also das ist eine wirklich so lebensverändernde Erkrankung, weil du plötzlich ein Kind hast, was jeden Tag wirklich potenziell gefährdet ist, lebensgefährlich gefährdet ist. Und heutzutage, wenn das gut eingestellt ist, wenn die Eltern gut aufgeklärt sind und die Kinder, dann läuft das gut, ne? Das läuft gut, aber diese Angst, dass da eine Krankheit ist, die potenziell wirklich von jetzt auf gleich ganz schlimm, ne? Das Kind hat Fieber, plötzlich kann der Zucker machen, was er will. Also diese permanente, auf alles achten müssen, dieses Unbeschwerte ist weg.
Wolltest du noch was anhängen oder das Unbeschwerte
ja,
ist weg?
Ja, ich wollte, also das Unbeschwerte ist weg, aber es ist auf jeden Fall so, dass, wie gesagt, dass durch diese, und gerade der Anfang, die ersten Wochen oder sowas, ist natürlich durch diesen, du musst überlegen, das sind ja Familien, die haben ja sonst noch nie was mit Diabetes häufig zu tun gehabt, mit medizinischem Hintergrundwissen gar nichts am Hut haben und auf einmal müssen sie Sachen wissen, die ja Mediziner wissen müssen, ne? Mit Insulin und wie wirkt das und Glukagon und der Gegenspieler und wann muss ich, welchen Blutzucker ist normal. Also die werden ja zu halben Ärzten. Ne? Also die werden ja, die Eltern müssen in kürzester Zeit zu so viel Wissen sich aneignen und manchmal schaffen die das ja auch gar nicht oder es dauert länger und das führt ganz schnell am Anfang zu Überforderung. Aber was ich immer sagen kann ist, es wird irgendwann das, was man am Anfang denkt, oh Gott, wie soll das klappen, wie soll das gehen, ich, was weiß ich, wie viel Gramm Nudeln und sowas, das wird irgendwann automatisch laufen, irgendwann wird das Alltag, irgendwann ist das ganz normal und man kann auch, wenn man sich, man kann auch später ganz normal Sport machen, man wird heutzutage auch normal alt mit Diabetes, also dieser erste Schock und die erste Panik, die man wirklich hat, die wird natürlich nochmal verstärkt durch diese Ohnmacht und durch dieses neue Wissen, was man sich plötzlich aneignen muss. Und auf einmal habe ich wirklich das Leben meines Kindes in der Hand. Aber es wird zum Glück zum Alltag. Und dafür gibt es ja uns, dafür gibt es Diabetes-Assistentinnen und Assistenten. Dafür gibt es spezielle Einrichtungen. Es gibt ehrenamtliche Helfer, die da kommen und einem helfen. Also da muss man keine Angst haben. Darf man auch nicht, aber es ist halt so ein Schubser ins kalte Wasser, weil man hat es sich natürlich nicht ausgesucht.
Was ist denn da deine Tippstrategie, wenn ich jetzt so ein bisschen an Kindergarten und Schule denke, wo das Kind ja ein bisschen auch auf sich allein gestellt ist?
Also am Anfang, also ich bin ein großer Fan von, also es gibt so verschiedene Vereine in Deutschland, da die kann man anschreiben und die sind ehrenamtlich ganz häufig und werden über eine Stiftung finanziert ganz häufig und die kommen zum Beispiel die ersten paar Male oder so oft, wie man auch am Anfang braucht, mit in den Kindergarten oder ne, so Diabetesassistenten oder irgendwelche kriegende Krankenschwestern, die jetzt nicht mehr im Beruf arbeiten oder so, also ganz viele. Oder auch Eltern, die wirklich schon fit sind und Schulung machen und sowas, dass die dann zum Beispiel mitgehen, ne? die erste Zeit dann überbrücken. Es gibt auch, man kann von der Krankenkasse sich einen Pflegedienst beantragen. Ich habe auch bei mir Diabetikerkinder, die noch im Kindergarten sind. Da kommt der Pflege, weil die Kita das nicht, also es gibt wirklich pfiffige Kitas, die das wirklich, wo die eine Mutter, die eine bei der einen da ist, die kennt das, weil ihre Tochter das auch hatte. Das ist natürlich ein Jackpot, ne? Also dann, da hast du den Jackpot. Aber wenn du gar jemand hast, der sich gar nicht auskennt, kannst du über die Krankenkasse einen Pflegedienst, der dann kommt, das wird bezahlt und der dann dort hingeht und dann mit dem Kind gemeinsam schaut, was ist da, ne? Weil man kann als Mutter oder Vater jetzt nicht plötzlich aufhören zu arbeiten, nur weil in Anführungsstrichen das Kind Diabetes hat, sondern man muss ja gucken, dass der Alltag irgendwie weitergeht und dafür gibt es auch wirklich Unterstützung und diese Pflegedienste, die dann kommen, schwer zu bekommen, muss man auch ehrlich sagen, ist nicht so einfach, aber gibt es und das läuft dann ganz gut, muss man sagen.
Okay, ja, stelle ich mir echt heftig vor, auch Klassenfahrten und Co.
Ja, ist auch, ist auch schwierig, aber man wächst an seinen Aufgaben und ich kenne ganz viele Eltern, die ganz groß Bauchweh haben, wenn es zum ersten Mal auf eine Klassenfahrt geht, aber da muss man die Lehrerin mit ins Boot nehmen oder dann, also da muss man schauen, aber es gibt immer Lösungen, dass das Kind soll jetzt nicht in einer Blase aufleben, ja, sondern es soll eine ganz normale Kindheit haben, es hat halt schon eine beschissene Krankheit, dann darf es jetzt nicht noch mehr beeinträchtigt werden. Weil wenn man sich anguckt, man kann auch großer Sportler werden. Hier der Gewichtheber, der Olympiasieger geworden ist, ist Diabetiker. Es gibt ganz viele Sportler, die ja Diabetiker sind. Die enttarnen sich heutzutage durch den Glukosesensor. Also man kann auch Sport weitermachen und sonst kann man alles ganz normal weitermachen.
Okay. Und wenn so ein Kind jetzt zu Besuch ist auf dem Kindergeburtstag, wäre es natürlich auch schön, das ist vielleicht ein Appell an die Eltern, dass die das auch vorher dann natürlich mitteilen, aber das, glaube ich, ist grundvorausgesetzt.
Ja, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Eltern, die ein Diabeteskind haben, auf die Idee kommen sollten, das nicht zu sagen. Ne? Also das ist wie jemand, der hochallergisch auf Nüsse ist oder sowas, das ist das Erste, was man in der SMS reinschreibt und dann noch an demselben Tag und wenn man das Kind abgibt, sagt man es nochmal und am besten hat das Kind ein T-Shirt an, wo es draufsteht. Also das
kein
ist...
Bock auf Nüsse.
Ja, also das ist etwas, was die Eltern sowieso also sagen und machen und tun.
Du hattest vorhin
und Kinder können auch ganz viel essen. Das denkt man nicht. Man denkt, man muss alles wegspritzen und alles. Man kann auch ganz viel essen, was überhaupt nicht irgendwie gespritzt werden muss. Alles, was kein Zucker enthält, alles, was keine Kohlenhydrate enthält, darf man trinken und essen.
Du hast vorhin noch unterstützende Maßnahmen angesprochen. Gibt es da noch weitere oder war das schon gewesen? Ärzte, Krankenkasse.
Also, ja, Beratung. Genau, Krankenkasse. Es gibt Diabetesberater, man so Ernährungsberater, Beratungen, aber die werden eigentlich automatisch in der Klinik, wo man dann aufgenommen wird, wird das automatisch mitgemacht. Aber wie gesagt, diese Ehrenamtlichen sollte man sich umhören, weil die immer für solche Sachen wie Ausflüge oder so dann auch mitgehen können, zum Beispiel. Und es gibt auch immer wieder auffrischen, ne? Also immer mal wieder irgendwie mal, es gibt so Kurorte, wo man dann eine Kur machen kann. Reha fürs Kind, damit das Kind mal wieder sein, wenn es mal nicht so gut läuft, meistens in der Pubertät, da haben die nämlich keinen Bock mehr zu spritzen, dass man dann sagt, okay, man macht mal so eine Kur oder eine Reha, wo dann wo alle gleich sind. Ne? In dem Moment, in der Pubertät wird es ganz häufig ein Problem, was vorher super lief, weil ich möchte nicht mehr dauernd das machen, was meine Eltern sagen. Meine Eltern sagen, ich will spritzen, also spritze ich nicht. Das macht natürlich ein körperliches Problem, kann lebensgefährlich sein, aber ist mir egal, weil ich finde meine Eltern sowieso doof. Mhm. Und ich will nicht anders sein, warum habe ich diese scheiß Krankheit? Und dann ignoriere ich die Krankheit, dann ist sie auch, ist mir auch egal. Und deswegen sind so Reha-Maßnahmen oder auch so Camps, wo Diabetiker unter sich sind. Es gibt so richtige Sommercamps, wo Diabetiker unter sich sind. Das ist super, weil dann ist man nicht einer von, ist man nicht der Einzige, sondern alle haben das gleiche Problem. Ne? Das ist dann, also das ist so, habe ich jetzt schon bei einigen Kindern von meinen Diabetikern gesehen, die sagen, das war super, dieses Diabetes-Camp, wo wir dann da Ausflüge gemacht haben und Sport und sonst was, weil alle hatten das gleiche Problem und wenn der eine anfängt, sich zu spritzen, dann ist das nicht heimlich, sondern das ist ganz normal. Und das ist so ein bisschen Normalität auch für diese Kinder.
Damit wären wir schon am Ende dieser wunderbaren Folge. Vito, hast du noch etwas hinzuzufügen, was ich jetzt vergessen habe, vielleicht dich zu fragen?
Nö, also wir haben ja alles besprochen eigentlich, ne, weil, auf was man achten soll. Und wie gesagt, am Anfang ist es was, also wirklich ein Hammer und man denkt, man schafft das nicht, aber man schafft das.
Das ist wie Vater werden. Ich finde das immer so, auf einmal kriegst du deinen Schwangerschaftstest hingezeigt und sagst, du wirst Vater. Das ist auch alles neu und am Ende geht man einfach in dieser Rolle auch komplett aus und das wird Alltag. Vater zu sein ist auch irgendwann Alltag. So würde ich das jetzt für mich mal formulieren.
Ja, außer dass du beim Vater, also es wird manchmal lebensgefährlich, aber ansonsten ist es, ja, es ist halt, wie du sagst, man muss es einfach machen. Ne? Es geht ja auch kein Weg dran vorbei. Ne? Also man sucht es sich ja nicht aus. Beim Vater sein, sage ich mal, sucht man sich ja häufig aus. Manchmal, aber das ist, glaube ich, nochmal so der Aspekt, ne? Man hat sich ja nicht ausgesucht und jetzt ist man betroffen, aber ich kann nur sagen, es wird besser, es wird Alltag und ich habe alle Familien, die am Anfang gesagt haben, wo die Mütter und die Väter vor mir weinend saßen und so gesagt haben, oh Gott, das ist so schrecklich und wie kriegen wir das hin und sonst wie das und so und jetzt 5, 6 Jahre später, da frage ich, und was macht der Zucker und so, ach ja, super und hier und da und wir waren jetzt und der ist im Schwimmunterricht und der macht Fußball und irgendwie ist es, wenn man nicht sehen würde, dass er da den Sensor trägt, würde man gar nicht merken, was er da hat.
Dann bleibt mir nur noch am Ende Folgendes zu sagen. Vitor, sagt eine Kerze zu der anderen, du, Wasser ist gefährlich, sagt die andere, davon kannst du ausgehen.
Ich würde das so stehen lassen. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage unter Kindern gemacht und habe nach den lustigsten Witzen gefragt, was sie, also in deiner Praxis und auch privat, ja.
Geil.
Und ich habe sehr, sehr, sehr lustige Witze erfahren. Also die Kinder fanden sie sehr lustig.
Darf ich kurz fragen, hast du das nach diesem Podcast, wo wir mit diesen Witzen angefangen haben, gemacht?
Genau.
Geil.
Viel gut. Ja, und ein Witz war, sagt eine Freundin zur anderen, boah, ich habe heute Nacht so einen schlimmen Albtraum gehabt. Dann sagt die, warum denn? Ich so, ja, ich habe geträumt, ich hätte einen riesen Marshmallow gegessen. Und dann sagt die andere, ja, ist doch lecker, das ist doch kein Albtraum. Ja, aber als ich aufgewacht bin, war das Kopfkissen weg. Also, die kleine Emilia hat sich totgelacht über diesen Witz und ich fand ihn auch sehr lustig.
Finde ich auch. Mein Sohn hat mir letztens auch erzählt, immer wenn die Ampel ist so süß, immer wenn die mich sieht, wird die rot.
Das ist doof, wenn die immer rot wird, dann krieg ich einen Hals.
Wie nennt man einen Hund in der Sauna?
Schweinehund?
Nee, Hotdog. Nee. Und wie nennt man einen Fisch, der im Zirkus arbeitet? Clownfisch. Hm? Ja.
Oh,
das und was ist rot und sitzt auf dem Klo? Komm, den machen wir noch. Eine Klomate, natürlich.
Aber die, davon haben die Kinder mir ganz viel erzählt.
Ja, die sind geil, ne? Die sind momentan
ja, was ist grün und fliegt über die Wiese? Die Birne Maya.
Die Birne Maya, auch nicht schlecht.
Ja. Was ist orange und geht spazieren? Die Wanderine.
Was ist braun und sitzt im Knast? Eine Knastanie.
Der ist auch gut. Oder was stinkt und ist unter der Erde? Eine Furzel.
Eine Furzel? Ja. Und was liegt auf dem Meeresgrund und kann rechnen? Ein Rochner.
Oh, der ist doof. Ja, oder? Was ist am Strand und spricht undeutlich?
Eine Nuschel.
Eine Nuschel,
ja,
genau.
Den kann ich. Mein Klassiker war früher immer, treffen sich zwei Ziegen, sagt die eine, kommst du heute Abend mit zur Disco, sagt die andere, nee, ich habe keinen Bock.
Das ist, ja.
Ein Wortwitz,
das ist ein sehr lustiger Wortwitz. Oder mein Lieblingswitz als Kind, ich habe nochmal richtig überlegt und mein Lieblingswitz war immer, sind zwei Nullen in der Wüste, kommt eine Acht vorbei, sagt die eine zur anderen, ey, bei der Hitze hat die einen Gürtel an.
Ist auch gut. Was machen wir denn als nächstes?
Als nächstes ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Wir sind ja schon bei der 20. Folge. Das ist schon verrückt.
Ist verrückt.
Und alle, die es bisher ausgehalten haben, wollen
geschafft
wir es weiter?
Haben, muss man schon sagen.
Die es bisher geschafft haben. haben wir eigentlich schon erzählt, dass es...
Ach so, nee, das ist dein Part. Das musst du machen.
Wir müssen einen Trommelwirbel machen. Es gibt eine dritte Staffel.
Ja.
Juhu! Dritte Staffel. Wir haben nicht so viele Themen, auf die wir nochmal eingehen können. Nicht nur so allgemeine, sondern auch konkrete Krankheitsbilder nochmal. Und deswegen machen wir eine dritte Staffel.
Geil.
Und die nächste Folge wird eine Jubiläumsfolge, in der wird es um uns gehen.
Ja.
Um dich, um mich. Und da wird man uns vielleicht oder wahrscheinlich etwas persönlicher kennenlernen. Wir gucken in die tiefen Abgründe unserer Seele.
Das wird richtig deep.
Genau. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch sehr auf diese nächste Folge. Das wird nämlich nach Weihnachten und vor Silvester. Und da würde ich einfach sagen, machen wir auch mal Katsching.
Da gibt's dann
ein
Hose runter, sage ich noch.
Tschüss.
Tschüss.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.